Deutschlandfunk, Hörspielmagazin.
Seien Sie herzlich willkommen zu unserem monatlichen Hörspielmagazin. Am Mikrofon ist Michael Langer und das sind unsere Themen. Der 71. Prix Italia, die empfehlenswerten Ursendungen dieses Monats, eine neue Folge unserer beliebten Reihe Karteileichen sowie ein Besuch in der Hörspielwerkstatt von Ulrike Hage. Und zuallererst widmen wir uns dem aktuellen Hörspiel des Monats.
Aktenzeichen 43, 69, 802, Längsstrich 807, Absatz neue Zeile. Niederschrift über die Anhörung gemäß § 25 Asylgesetz am 5. November 2018 in München, Absatz neue Zeile. Es erscheint der Antragsteller, Herr Farah, Hassan, ausgewiesen durch Aufenthaltsgestattung, Längsstrich, genaue Bezeichnung, siehe Akte. Als Sprachmittler ist anwesend, Doppelpunkt, Herr Mohammed, anhörender Entscheider ist Frau Schaller, korrigiere, anhörende Entscheiderin, Absatz, neue Zeile.
Okay. Ausgezeichnet von der Akademie der Darstellenden Künste als Hörspiel des Monats Juli wurde eine Produktion des Bayerischen Rundfunks, Die Anhörerin von Andreas Unger in der Regie von Theresa Hörl. Einer der diesjährigen drei Juroren ist der Saarbrücker Germanist Dr. Thorsten Mergen. Er erläutert, warum dieses Hörspiel den Preis verdient hat.
Also die Preiswürdigkeit kam für die Jury vor allen Dingen aus der Thematik. Also wir haben uns das Hörspiel mehrfach angehört und haben gedacht, das Thema und die Art der Perspektive, also die Fluchtproblematik nicht aus der Perspektive der Flüchtlinge darzustellen, sondern aus der Perspektive derjenigen, die in Deutschland im Asylverfahren die Entscheider sind. Das ist eine Art der Darstellung, die uns innovativ erschien und die neugierig machte auf mehr. Und beim Hören hat man das natürlich noch gesteigert, dadurch, dass das Manuskript, das Setting des Hörspiels davon ausgegangen ist, dass die Entscheiderin eigentlich erst seit kurzem in dem Beruf tätig ist, vorher im kreativen Bereich als Schauspielerin gearbeitet hat und dann neu in dem Bereich des Asylverfahrens als Entscheiderin tätig ist in ihren ersten Monaten und natürlich eine Art von Kulturschock erlebt. Vorher ganz liberal, jetzt auf einmal massiv im Sinne des Asylgesetzes über Schicksale von Menschen entscheidend. Und ein zweiter Grund ist, das Hörspiel gestaltet auch und baut immer wieder ein die Parolen des Stammtischs, in dem diese Entscheiderin natürlich auch mit den Vertrauten aus ihrer alten Lebenswelt in der Kantine sitzt und dann platte Vorurteile ausgetauscht werden, aus verschiedenen Perspektiven. Die armen Flüchtlinge, die bösen Flüchtlinge. Und das hat das Hörspiel, 36 Minuten von der Sendedauer, wirklich zum abwechslungsreichen und auch zur nachdenklich stimmenden Produktion gemacht.
Darf ich mal ziehen?
Heute Mittag gibt's Zigeunerschnitzel in der Kantine. Soll aber zäh sein.
Mit Schnitzel kostet mir jung.
Alle essen Schnitzel, nur nicht Anne. Die liegt in der Pfanne. Aber hier, jetzt. Kennt ihr den? Sitzt ein Algerier, ein Syrer, ein Marokkaner und ein Tunesier im Auto. Wer fährt? Ja, die Bullen. Oh. Oder hier, hier. So eine Unverschämtheit, ja? Wir arbeiten uns den Buckel krumm und die Flüchtlinge gehen schwimmen.
Ja, saulustig. Ein echter Humorkenner ist er, unser Hinrich. Wenn du einmal stirbst, dann muss man der Goschen extra da schlagen.
Goschen da schlagen?
Ja, und zwar extra.
Ist gut, Anne. Aber guter Humor ist wie ein Flüchtling. Er kennt eben keine Grenzen.
Hinrich, lass gut sein jetzt. Mein Humor ist nicht grenzenlos.
Richtig, also man merkt, dass bei der Konzeption des Hörspiels gerade der Wechsel von Innensicht und Außenperspektive, von quasi dokumentarischen Elementen des Entscheidungsprozesses, Protokolle, Vorlagen, die zur Entscheidung führen, dann schneller Schnitt und es geht dann los mit den Stammtischgesprächen. Das verleiht dem Ganzen eine gewisse Dynamik, eine gewisse Spannung, eine Abwechslung, die man sich natürlich auch, ich sagte vorhin schon 36 Minuten, also auch etwas länger hätte vorstellen können.
Ich weiß nicht, wie es euch geht, mich stresst es. Allein die Vorstellung. Der Mensch, der da vor mir sitzt bei der Anhörung, vielleicht zittert und nicht weiß, wie ihm geschieht.
Aber irgendwie schon auch geil, oder?
Was soll daran geil sein?
Na, rausfinden, ob der mich anlügt oder nicht.
Dieses Hörspiel ragt halt deshalb heraus, weil die Thematik aus einer ungewöhnlichen Perspektive, aber mit einem ganz hohen Aktualitätsbezug dargestellt ist. Und wenn man sich dann mal anschaut, es ist auch der bewusste Umgang mit der Fachterminologie, durchaus mit einer entmenschlichten Bürokratie, die nachdenklich stimmt und die auf der anderen Seite auch zeigt, politisch durchaus kritisch, dass vielleicht nicht alles an der Stelle ideal läuft für die Beteiligten.
Na, so redet wirklich kein Mensch. So Niederschrift, Aufenthaltsgestattung, Punkt, aus Äpfel, Amen.
Nun gut, das war doch nicht schlecht für das erste Mal, aber bedenken Sie, penibel zu sein ist kein Schimpfwort in unserem Amt.
Für Thorsten Mergen als Germanist ist das Hörspiel vor allem eine literarische Gattung, wobei er, wie er betont, beileibe nicht am Text klebt.
Ja, an erster Stelle würde ich eher sagen, die Thematik und natürlich die Art der Performance, also der Darbietung. Und Saarbrücken ist ja nicht zuletzt mit Klippert, Werner Klippert, Autor einer der zentralen, ursprünglich im Reklamverlag erschienenen Einführungen in Elemente des Hörspiels. Im Hörspielbereich ein Ort, wo die Stimme im Zentrum der langen Aufmerksamkeit bei Hörspielproduktionen steht. Der SR hat ja auch hinsichtlich der Stimmlichkeit und der Auswahl von guten Stimmen eine gute Tradition. Und da achte ich natürlich drauf, überzeugt mich der Plot, die Handlung, spricht mich das an, spricht mich die Thematik an und ist die Realisation, Umsetzung so, dass ich sage, es klingt nach. Und wenn dann natürlich auch die Musik stimmt und die akustisch-technische Umsetzung, dann bin ich eigentlich sehr offen und stelle fest, wie viele tolle Hörspiele jeden Monat eingereicht werden und wie schwer dann auch die Wahl ist, die Jury zu treffen hat.
Mergen ist nicht nur Fachdidaktiker mit Schwerpunkt Hörspiel, sondern er unterrichtet auch als Gymnasiallehrer in Saarbrücken, was seine Sicht der Dinge durchaus beeinflusst.
Ich komme natürlich so als Lehrer auch immer mit der Perspektive, ja, was ist vielleicht interessant für die Schülerinnen und Schüler, und stelle dann natürlich fest, dass wir einen riesen Markt an Kinderhörspielen oder Hörspielen mit der Zielgruppe Kinder haben und bin immer wieder auch da erstaunt, wie wenig das gerade in pädagogischen Kreisen bewusst und auf dem Radarschirm ist. Mit Blick auf das, was für mich wichtig ist von der Ästhetik, ist natürlich, ich sagte vorhin schon, Stichwort Stimme, und auf der anderen Seite natürlich, bleibt man als Hörer gebannt am Radio beziehungsweise neudeutsch natürlich am digitalen Abspielgerät. Was auch nicht unwichtig für mich ist, ist, ja, spricht das Ganze emotional etwas an, bringt es etwas bei mir ins Schwingen und kann ich vielleicht am Ende nach so einem mehrfachen Hören sagen, ah, ich habe jetzt begriffen, was das war, was mich an einem Hörspiel gefesselt hat. Begreifen, was mich ergreift.
Soweit der Germanist Thorsten Mergen. Er und seine Jurykollegen haben ausgezeichnet und gekürt zum Hörspiel des Monats Juli Die Anhörerin von Andreas Unger. Der Deutschlandfunk präsentiert Ihnen diese Produktion des Bayerischen Rundfunks am kommenden Samstag, dem 5. Oktober um 20.05 Uhr.
This time, we'd like to do another brand new one. Hot off the griddle.
Am letzten Wochenende ging in Rom der 71. Pri Italia zu Ende. Gegründet wurde dieser europäische Rundfunk- und inzwischen auch Internetwettbewerb 1948 von der Radio Televisione Italia, also von der RAI, und zwar auf Capri. die Veranstaltung in Rom verfolgt hat die Leiterin der Hörspielredaktion im Deutschlandfunk, Sabine Küchler. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Langer.
Frau Küchler, wir haben ein weinendes Auge, denn eine Ihrer Produktionen war nominiert, und zwar von Wittmann und Zeitblom, das Bauhaus-Hörspiel Audio Space Machine. Aber das Motto muss lauten: dabei sein war alles.
Dabei sein war alles. Es hat nicht sollen sein. Immerhin haben wir es auf die Shortlist geschafft in unserer Kategorie. Und dann wiederum auch, wie ich mir habe sagen lassen, von Juroren. Denn man muss wissen, die Jury-Sitzungen finden hinter verschlossenen Türen statt. Also man kann nicht die Diskussion verfolgen. Wir haben insofern noch Glück gehabt, dass wir unter die letzten 3 Stücke gekommen sind. Also hatten allen Grund zu großer Freude. Aber es hat nicht sollen sein. Es gab heftige Befürworter unseres Stückes, die aber die restliche Jury nicht haben restlos überzeugen können. Wie man mir erzählt hat, stand es am Ende 2-4. Das reicht natürlich nicht, aber wie Sie sagen, dabei sein ist alles.
Wäre es denn wünschenswert, wenn die Jury-Sitzungen beim Prix Italia öffentlich wären, so wie beim Bachmann-Preis?
Schwer zu sagen. Also als jemand, der dort ist, ein Stück im Wettbewerb hat, der das beobachtet, ist es natürlich ein bisschen unbefriedigend, sage ich mal so, überhaupt nicht zu ahnen, was geht hinter diesen Türen eigentlich vor sich, wie laufen die Diskussionen. Es ist auch gar nicht so einfach, die anderen Produktionen wahrzunehmen, die auch in dem Wettbewerb noch sind, als jemand, der nicht Juror ist. Also insofern hätte ich mir da durchaus mehr Transparenz gewünscht oder Teilnahme daran, einfach um auch zu verstehen, wohin geht da die Diskussionsrichtung. Auf der anderen Seite ist es vermutlich auch schwer durchzuführen. Und dann muss man wissen, ist der Prix Italia natürlich noch viel mehr als eine Preisverteilung in verschiedenen Kategorien, ob Film, Fernsehen, Web, Radio. Es ist natürlich auch zunächst einmal ein sehr hochbesetztes Branchentreffen, in dem über ja jetzt virulente Fragen eigentlich der Medienpolitik, Medienästhetik diskutiert wird. Und da ist der Wettbewerb ein Teil unter vielen Themen sozusagen in diesen Tagen, sodass möglicherweise das, so wie es zurzeit läuft, auch die richtige Form ist.
Das Hauptmotto dieses Branchentreffens lautete Celebrating Cultural Diversity. Und es gab auffallenderweise viele Veranstaltungen zu Afrika und seiner Medienlandschaft, also zum ganzen Kontinent.
Das ist richtig. Ich habe auch an einigen dieser Veranstaltungen teilgenommen und war sehr fasziniert. Hochbesetztes Podium mit unglaublich interessanten Referenten, die einem erstmal die Augen und auch die Ohren geöffnet haben darüber, dass wie groß und wie bedeutend dieser Medienmarkt, nehmen wir mal das hässliche Wort, in Afrika ist und wie viel dort eigentlich jetzt auch in Bewegung ist und was es bedeutet für einen so riesigen Kontinent, der ja auch in sich völlig unterschiedlich ist und völlig unterschiedliches Publikum hat, dafür ein Programm zu machen, was es eigentlich bedeutet, auch in einem Kontinent, der stark geprägt ist durch Kolonialgeschichte, stark geprägt ist durch die Erfahrung, dass es immer andere waren, vor allem Weiße waren, die einem erzählt haben, wie man die Welt zu sehen hat, was es eigentlich bedeutet, den Menschen jetzt selbst mal die Stimme zu geben und herauszufinden, was ist eigentlich öffentlich-rechtliches Radio in einem solchen Kontinent. Unendlich spannend, aber natürlich schwer nachzuerzählen in ein paar Minuten. Ich habe bemerkt, dass mir gar nicht klar war, was dort alles in Bewegung ist. Ich habe bemerkt, dass ich nicht wusste, dass es dort einen Filmmarkt gibt, der mittlerweile bedeutender ist als Hollywood, größer. Also ich glaube, da haben wir weißen Europäer doch sehr viel Nachholbedarf und müssen wirklich sehr, sehr viel lernen.
Und welche Medien spielen eine große Rolle? Zum Beispiel beim Radio spielt UKW eine Rolle oder ist es doch das Internet, das an erster Stelle steht und übertragen
wird? Sicher letzteres. Aber was natürlich für eine Radiomacherin sehr erfreulich ist, ist wahrzunehmen, dass diejenigen, die uns heute erzählen, das Radio sei tot, vermutlich irren. Also das Radio ist so lebendig wie selten. Afrika, also ich rede jetzt so pauschal, ist ein Kontinent mit Menschen, für die der Umgang mit Smartphones noch viel selbstverständlicher ist als für viele Europäer. Und da ist natürlich Hörfunk für Smartphone viel spannender als auf dem kleinen Display eines Smartphones nun einen Film anzuschauen. Das Radio ist dort unglaublich lebendig und erlebt geradezu eine Renaissance. Also das ist sehr, sehr ermutigend, was man da erfährt.
Ein anderer Programmpunkt widmete sich dem Storytelling.
Ja, ich hatte das große Glück, muss ich sagen, einem wunderbaren Vortrag folgen zu dürfen von Tony Hall. Tony Hall, BBC-Chef, seit einem Jahr Leiter der EBU. Also ein für uns in der Branche sozusagen ganz großes Tier, ein ganz besonders großartiger Kollege, der etwas mitbringt, was auch in Deutschland, auch in der ARD nicht unbedingt typisch ist, dass jemand in einem Medienunternehmen an oberer Stelle im Management steht, der auch schon einmal das Londoner Opernhaus geleitet hat und der ein solches Referat über Storytelling, ja auch ein Begriff, der auch in deutschen Medien immer wieder benutzt wird, der so etwas beginnt mit einem Zitat aus Beowulf, der Übersetzung, die der Lyriker Seamus Heaney angefertigt hat. Unglaublich großartiges Plädoyer für Sprache, für Vielstimmigkeit, Mut für Zwischentöne, Komplexität. Er hat es ungefähr so auf den Punkt gebracht, dass gerade Zeiten, in denen nach Antworten gesucht wird, in denen es viel Unsicherheit gibt aufgrund, wir müssen es nicht einzeln auseinandersetzen, aufgrund vieler grauenvoller politischer Entwicklungen in der Welt und in unseren Gesellschaften. Natürlich ist das Bedürfnis nach einfachen Wahrheiten und einfachen Antworten so unglaublich groß. Und gerade da dürfen wir, die wir das Glück haben, Radio zu machen oder Fernsehen zu machen, uns nicht verleiten lassen, nur schwarz-weiß Antworten zu geben, sondern gerade, genau sein, präzise sein, auch das Unpopuläre oder scheinbar Unpopuläre zeigen. Das fand ich unglaublich großartig, das zu hören und dann mit dem Quäntchen auch noch britischem Humor und Eleganz, mit dem das vorgetragen wurde, absolut ein Höhepunkt für mich bei der Veranstaltung.
Sabine Küchler, vielen Dank für diese Eindrücke vom 71. Prix Italia, der am letzten Wochenende zu Ende gegangen ist. Vielen Dank. Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und lauschen dem Hörspielmagazin. In den True Stories der französischen Künstlerin Sophie Kall geht es um Geschichten, deren Wahrheitsgehalt nicht immer so genau zu bestimmen ist. Die Komponistin Ulrike Hage hat unserem Mitarbeiter Jochen Meissner erzählt, wie sie aus Sophie Kalls wahren Geschichten ein Hörspiel gemacht hat und was diese ganzen Geschichten mit ihr zu tun haben.
Die Komponistin, Musikerin und Hörspielautorin Ulrike Hage hat sich schon oft mit den Werken bildender Künstlerinnen auseinandergesetzt. Der deutsch-amerikanischen Künstlerin Eva Hesse hat sie im Stück »Alles aber anders« 12 akustische Miniaturen gewidmet und nach Aufzeichnungen der französischen Bildhauerin Louise Bourgeois hat sie das Hörspiel »Dingfest machen« komponiert. Ebenso wie Werke der bildenden Kunst erfordern auch Werke der französischen Konzeptkünstlerin Sophie Kall, 1953 in Paris geboren, eine besondere Bearbeitung für das akustische Medium. Sophie Kall schreibt nicht nur Texte, fotografiert und macht Installationen und Performances, sie setzt sich in ihrer Konzeptkunst auch immer wieder Situationen aus, die direkt in ihr Leben eingreifen. So hat sie sich von einem Detektiv beschatten lassen und sich selbst wie die Kunstfigur verhalten, die der amerikanische Schriftsteller Paul Auster nach ihrem Vorbild gestaltet hat. Kunst und Kunstfigur gehen in Sophie Kalls oft autofiktionalen Werken ineinander über. Das 46-minütige Hörspiel True Stories ist nach dem gleichnamigen Fotobuch von Sophie Kall entstanden, das erstmals 2004 erschienen ist und 36 literarische Miniaturen enthält.
Das Ereignis ist unserem Denken und unseren Ansichten so weit voraus, dass wir es niemals einholen und seine wahre Erscheinung erkennen können.
Zum Wohl.
Zum Wohl.
Ich habe mich mit großem Spaß auf die True Stories gestürzt, weil ich diese Geschichten schon mal in einer Ausstellung hier gesehen habe. Es gab 2004 im Gropius-Bau die Ausstellung M'as-tu vu? Also hast du mich gesehen? Und da hingen 30 True Stories an der Wand und waren mit Bildern versehen. Und es hat mich ein bisschen an Chris Marker erinnert, der ja auch gerne Sprache mit Bildern verschnitten hat, die nicht zusammengehören. Und bei den Bildern kam mir das auch manchmal so vor, als wenn das ganz andere Objekte waren. Und das löste bei mir irgendwie einen dritten Gedankengang immer aus. Und ich fragte mich damals schon, also 2004, ob diese Geschichten sich vielleicht auch für eine Hörspielbearbeitung eignen. Und habe auch gleichzeitig angefangen, an einem Manuskript zu arbeiten. Habe mir dafür die Neuauflagen der True Stories geholt, im Actes Sud, jetzt 2016 erschienen, allerdings nur auf Französisch und Englisch. Auf Deutsch sind die True Stories, also die wahren Geschichten, leider 2002 hängen geblieben. Das wurde nie weiter übersetzt im Deutschen. Deswegen habe ich mich auch sofort entschieden, dieses Hörspiel in 3 Sprachen zu verfassen. Und was mich wirklich sehr interessiert hat, ist, wie diese Geschichten, wenn sie gesprochen, also in Schauspielkunst umgewandelt werden, wie diese Geschichten dann wirken und sich verändern.
Au fil des rééditions, cette dédicace qui n'avait plus de réalité est restée en place. Je dédie, 9 années plus tard, ce livre à Bob Kahl, définitivement l'homme providentiel de ma vie.
Through new editions, this dedication, which is no longer the reality, stayed in place. I dedicate this book 9 years later to Bob Kahl, definitively the providential man of my life.
Aufgrund meiner Beschäftigung mit Sophie Kahl bin ich eigentlich ziemlich schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass ich auf keinen Fall ihre Originalstimme in diesem Hörspiel haben will. Ich habe mir ganz viele Interviews angehört. Ich will gar nicht diese Klischee-Antworten kriegen. Ich will auch selber nicht in irgendeine Position kommen, vielleicht sie etwas zu fragen, wo ich dem auf den Leim gehe, dem schon viele andere Leute auf den Leim gegangen sind, nämlich zu denken, dass man etwas herausbekommen könnte oder etwas wissen könnte danach. Das hat mich eigentlich gar nicht interessiert. Deswegen habe ich 3 Schauspieler genommen, einen männlichen, eine junge deutsche weibliche und eine Französin. Und die auch ungefähr im Alter ein bisschen jünger als Sophie Kahl, damit Verwirrungen entstehen, auch im akustischen Bereich. Es hat mich interessiert, wie diese Geschichten sich verwandeln, wenn man sie sprechen lässt, entsprechend besetzt und vielleicht sogar etwas aussagen, was eigentlich dann gar nicht mehr mit Sophie Kahl an sich zu tun hat, sondern was mit meinen Schauspielern viel mehr zu tun hat. Weil ich habe sie auch improvisieren lassen über die Texte.
Ich war 14 Jahre alt und meine Großeltern wünschten, gewisse Unvollkommenheiten an mir zu korrigieren.
Es gibt zum Beispiel diesen Text über die Korrektur der Nase. Da fiel Birte Schnöing beim Einsprechen plötzlich ein, dass sie früher von einem Orthopäden und ihren Eltern gebeten worden war, ob sie sich nicht die Beine richten lassen will. Diese Geschichte ist gar nicht von Sophie Kahl, die ist von Birte Schnöing. Aber ich habe sie so gelassen, als wäre sie auch aus den True Stories von Sophie Kahl. Aber es kam ganz spontan bei den Aufnahmen.
Ich war 16, als mir ein Orthopäde vorschlug, meine beiden Beine unterhalb der Knie aufzuschneiden und eventuell meine Beine zu brechen, um meine O-Beine zu korrigieren. Ich zögerte und sagte nein, danke. Heute nicht und morgen auch nicht.
Mit Damien Rapgetz, den ich ja als männlichen Counterpoint zu Kahl besetzt habe und der die englischen Texte liest, manchmal auch in Deutsch, aber meistens in Englisch, gab es ganz viele Assoziationen, die ihm einfielen, weil er bei den Passagen über den Tod von Sophie Kahls Vater an seinen eigenen Vater denken musste. Und wir hatten ganz lange Passagen, wo er ganz viel darüber improvisiert hat, was ich dann manchmal als sehr leise Stimme im Hintergrund mitlaufen lasse, so ein bisschen wie eine subtle message, ja, die da im Hintergrund mitläuft. Und das war auch die Voraussetzung für mich beim Arbeiten im Studio, dass alle 3 Künstler, Schauspieler, Performer, die haben ja alle 3 diese Qualitäten, sich zu den Texten auch eigene Texte überlegen. Es gab eine Geschichte von Françoise Cactus, die haben wir leider nicht mit reinnehmen können aus simplen Zeitgründen. Die hatte sie geschrieben als Assoziation zu einer Geschichte von Sophie Kahl und die ging in eine völlig andere neue Richtung. Daraus müsste man eigentlich ein kleines Kurzhörspiel machen. Parallel wollte ich eigentlich auch viele Leerstellen, die offen sind für Improvisation, schaffen. Ich wollte auf jeden Fall nicht so aufnehmen, dass man mit einer perfekten Technik in einem Studio sitzt. Ich habe die Aufnahmen in meine Wohnung verlegt. Ich habe ja unten ein Studio auch zum Aufnehmen. Dann habe ich entdeckt, dass unsere Kleiderkammer hier ein fantastischer schalltoter Raum ist. Natürlich nicht unbedingt für jeden geeignet. Also Françoise Cactus meinte gleich, sie hätte ein klein bisschen Platzangst da drin, hat sich dann aber ausgebreitet in unserer Kleiderkammer und dann am Ende doch sehr wohl gefühlt. Und hier auf der Dachterrasse, weil hier viele kleine Steinchen liegen, also ein bisschen wie in so einem japanischen Zen-Garten, da haben wir auch den Strand von Deauville erfunden. Also da habe ich die Françoise über die Steine laufen lassen und das hört sich dann an, als würde man so über Steine an einem Strand langlaufen. Nicht authentisch natürlich, aber das war auch gar nicht meine Absicht. Die Küche habe ich umgewandelt in einen Improvisationsraum.
Hi, ist Sophie noch hier? Sophie ist noch nicht da?
Nein.
Ah, ich habe eine Verabredung mit ihr.
Ja, we do too.
Ja, ja.
Ach so. Okay, I didn't know that she invited other people.
Ah.
Okay, enchanté.
Ah, nice to meet you.
Nice to meet you,
willkommen an unserem Tisch.
Okay, good, so.
In dieser Küche mit dem stummen Ober habe ich eigentlich fast keine Regieanweisung gegeben. Ich habe nur gesagt, ihr trefft euch jetzt in dieser Küche und das kann alles Mögliche sein. Das kann ein wildfremdes Restaurant sein, das kann, wow, eine Einladung von Sophie Kall zu sich nach Hause sein, das kann auch etwas mit Voyeurismus zu tun haben. Ich habe einfach ein paar Stichworte gegeben, die immer wieder auch im Zusammenhang mit Sophie Kall in der Kunstszene fallen.
Qu'est-ce qu'on fait?
Die Arbeit an dem Hörspiel True Stories hat eigentlich auch für mich persönlich dann eine ganz interessante und doch sehr tiefgreifende Wendung genommen, weil genau in der Zeit, in der wir das zu Ende produziert haben, haben meine Schwester und ich unseren Vater in den Tod begleitet, also bis zum letzten Moment. Und der war genauso wie Sophie Kalls Vater sehr aufmerksam, sehr klar da und es fing uns auch an zu interessieren, ganz natürlich, was sind die letzten Worte? Und ich kann auch total nachvollziehen, was Sophie Kall gesagt hat, ist das jetzt das letzte Wort oder lieber doch nicht, möchte, dass er morgen noch lebt.
Each night, after leaving the hospital room, I would write down what might be my father's last word. There was
elsewhere, homosexual, money.
Er flüstert.
I can't go on.
Und insofern wurde die letzte Arbeitsphase an dem Hörspiel doch für mich eine sehr, sehr, sehr persönliche, sehr intensive und ziemlich ergreifende und auch durch die Arbeit mit den Schauspielern, weil Damien quasi dasselbe mit seinem Vater auch erlebt hat. Das wurde dann zu unserer Realität. Und dann habe ich auch gesagt, Mensch, die True Stories sind einfach auch True Stories. Sie sind auch wahr.
Das war Ulrike Hage in einem Beitrag von Jochen Meissner über ihr Hörspiel True Stories nach Texten von Sophie Kall. Das Stück läuft am Dienstag, dem 15. Oktober um 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Auch unser nächster Beitrag hat mit wahren Geschichten zu tun. Jedenfalls liegen diesem vergessenen Radioklassiker, den Ihnen Anna Panknin nun vorstellt, echte Kriminalfälle zugrunde. Hier kommt er, unser neuester Fall von Karteileiche.
In den letzten Ausgaben des Hörspielmagazins haben wir Ihnen die schönsten Krimi-Fundstücke aus unserer Hörspielkartei vorgestellt, die nach langjähriger süßer Ruhe zur mitternächtlichen Sendezeit ihr Comeback feiern dürfen. Da wir es heute nun schon mit unserer dritten Karteileiche zu tun haben, können wir nicht mehr leugnen, unter die Serientäter gegangen zu sein. Was in diesem Fall aber ganz unschuldig zu verstehen ist, denn diesmal geht es um eine ganze Hörspielserie, die wir Ihnen näher bringen wollen. Und diese trägt den Titel
Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei.
499 Folgen von Es geschah in Berlin produzierte der RIAS zwischen 1951 und 1972. Und Buntmetalldiebstähle auf Friedhöfen heißt Folge 27, die Sie Ende Oktober im Mitternachtskrimi hören können. Wenn es Ihnen allerdings zur Geisterstunde auf dem Friedhof zu ungemütlich ist, kommen Sie doch jetzt schon einmal mit auf eine Stippvisite. Keine Angst. Sie sind nicht allein.
Geisterstunde, Emil.
Lass den Quatsch, Atze.
Was Schiss, was?
Denkste.
Ach, stell dir doch mal vor, Wenn jetzt hier auf dem Friedhof so die Gespenster alle
sind. Du sollst den Quatsch lassen, Atze.
Hast ja doch Schiss, Emil. Was machst du? Sag mal, willst du mal die Kanone wieder einstecken, du Anfänger? Ein Friedhof ist doch keine Schießbude. Oder willst du vielleicht der Bronze von der Steine knallen? Was ist denn da vorne?
Wo?
Na, das weiß er, was da geht.
Atze! Geist! Komm, Tim!
Verdammt! Jetzt hat uns ein Wächter aufgespürt. Alles wegen deinen Gebrille. Nur aber los! Hopp, über den Zaun! Komm, schnell! Plünte! Du, das hat uns noch gefehlt.
Während Emil und Atze den sich nähernden Wachtmeister davon überzeugen, dass sie zwei harmlose Trunkenbolde mit Orientierungsproblemen sind, wollen wir Hörspielkarteihüterin Gabriele Lamberts fragen, in welcher Form es geschah in Berlin, in der Hörspielkartei residiert.
Der Autor Werner Brink ist mit seinen 499 Kriminalhörspielen der quantitative Spitzenreiter bei uns in der Hörspielkartei. Natürlich bekommt man nicht alle 499 Hörspiele auf einer Karte unter. So haben wir dann brav 499 Karteikarten dafür angelegt.
Dass keine 500. Karteikarte existiert, liegt daran, dass Werner Brink leider kurz vor dem Jubiläum 1972 verstarb. Doch zurück zu Folge 27 und unseren Buntmetalldiebstählen. Der Titel der Folge nimmt schon vorweg, was Kommissar Z...
Ich weiß gar nicht, habe ich mich schon vorgestellt, Kriminalsekretär Z...
erst am nächsten Morgen gemeldet bekommen wird. Eine Bronzestatue ist aus einem Vorgarten verschwunden. Allerdings ist da noch kein Zusammenhang zu unserem Friedhof zu erkennen, wo zunächst nur von einem vereitelten Beutezug ausgegangen wird, wie Assistent Lothar berichtet.
Tja, ein weißes Laken zwischen den Gräbereien, das ist die ganze Beute. An Spuren, meine ich.
Ja, machst du Witze, Lothar, oder hast du das Gespenst dazu auch?
Was? Nein, nein, ganz ernst, Zed. Die haben einen Laken gefunden und sichergestellt. Und dann haben wir auf dem Friedhof noch eine Metallsäge, eine kleine gefunden, zwei größere Feilen und eine kräftige Rohrzange.
Na also, so furchtbar erschüttert und überwältigt bin ich von diesem Glück ja nicht gerade.
Ja, Moment, Moment, nicht so stürmisch, ich bin ja noch nicht fertig.
Ja, also was denn noch?
Ungefähr 60 Meter von dieser Fundstelle weg haben wir einen Trommelrevolver gefunden.
Also, mit anderen Worten ist wieder mal alles drinnen, wir wissen nichts.
Ich möchte ein bisschen mehr wissen und befrage daher einen Es geschah in Berlin Experten. Und der befindet sich, wie kann es anders sein, in Berlin. Martin Hartwig, Redakteur für Hintergrundkultur und Politik beim Deutschlandfunk Kultur, hat den langlebigen Rias Straßenfeger 2013 auf vielfachen Hörerwunsch wieder ins Programm geholt, auf den Sendeplatz aus den Archiven. 2 Jahre lang durfte Kommissar Z nun wieder einmal im Monat ermitteln. Was ist das Besondere an diesem Format?
Es ist eine Mischung aus Vorsicht, Falle, sage ich mal. Also irgendwie eine Mischung aus Krimi natürlich schon, auch mit der Lust am Thrill, am Verbrechen. Aber vor allem war es aus Polizeisicht erzählt immer. Es hat ein bisschen was von Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Wir warnen vor Kriminalität. Und die haben sozusagen alltägliche Folgen, aber wirklich aus dem Kleinanzeigen. Das ist ja Kleinkriminalität, Eierdiebe, Bürodiebstähle, kleine Betrüger, Scheckbetrüger, Babywäsche wurde geklaut. Also relativ bizarre Fälle. Das haben die inszeniert und ja, verbunden sozusagen mit ein bisschen passt auf diese Art von Betrug. Und es lohnt sich nicht.
Noch sind Kommissar Z und sein Ermittlerteam nicht viel weiter gekommen mit den Buntmetalldiebstählen. Aber immerhin haben sie dem gespenstischen Laken mittlerweile einen Hinweis entlockt, der sie zu einer
Privatklinik Dr. Larsen
führt, wo jedoch auch niemand etwas zu wissen scheint.
Ihr Chef weiß nichts und schickt mich zum Büro. Das Büro weiß nichts und schickt mich zu Ihnen. Und Sie können sich nicht darauf besinnen, dass jemals hier aus der Klinik ein Wäschestück verschwunden sein soll?
Oh Gott, verschwinden tut natürlich immer mal etwas, Herr Kriminalassistent. Aber wenn wir entdecken, dass etwas weg ist, dann ist der Dieb meistens auch weg. Hm.
Sie sagen meistens, Oberschwester. Und in den anderen Fällen?
Bei Es geschah in Berlin ist auch so einiges verschwunden. Nicht nur in der Serie, dank der vielfältigen Bemühungen emsiger Kleinkrimineller, sondern mysteriöserweise auch große Teile der Sendereihe selbst. Unsere Folge um die Buntmetalldiebstähle hat insofern Seltenheitswert, als sie die einzige erhaltene Sendung der ersten 300 Folgen ist. Ein Fall für Kommissar Z? Was hat es auf sich mit Folge 27?
Davor klafft ein kleines Loch und danach klafft ein großes Loch. Ich habe es nie klären können. Ich habe hier beim Archiv auch nachgehakt und da gehofft, dass irgendwo vielleicht noch eine Kiste steht. Wir hatten sogar mal einen Höreraufruf, schickt uns alte Folgen. Es gibt die Folge 27 und dann die nächste Folge ist, glaube ich, die Folge 303 oder so. Das heißt, es gibt knapp 300 Folgen, die nicht dokumentiert sind. Es ist schade drum, weil es auch die interessantere Zeit ist, letztlich die 50er Jahre. Also sollte jemand das hören und irgend sowas haben, haben wir großes Interesse.
Bei Es geschah in Berlin gab es ebenfalls Höreraufrufe, in denen die Polizei um Mithilfe bat. Auch wenn dies eher die Ausnahme blieb.
Es gab einen versuchten Einbruch bei Hertie, da wurden Tresore aufgebrochen, haben sich Leute am Wochenende einsperren lassen und haben die irgendwie nicht aufgekriegt. Das war aktuell produziert mit echten Namen, was auch eine Ausnahme war. In allen anderen Folgen wurden eigentlich die Namen geändert.
Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden.
Und da wurden die Leute gebeten, dann tatsächlich mitzuhelfen, ob sie was beobachtet haben und dazu beitragen können.
Wir freuen uns jedenfalls sehr, wenn Sie auch etwas beitragen wollen. Sollte also in Ihren Privatarchiven noch etwas schlummern, das in Berlin geschah, bitte verheimlichen Sie es uns nicht.
Ich habe das Gefühl, Sie verheimlichen mir etwas.
Für Ihre Jugend sind Sie kein schlechter Menschenkenner.
Und was verheimlichen Sie mir, bitte?
Das ist ja gerade das, was ich nicht sagen wollte. Na schön. Wir haben vor 3 Monaten eine Angestellte, eine Stationshilfe entlassen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass sie anfing, Wäsche zu stehlen.
Aha.
2 Laken konnten wir ihr nachweisen.
Wollen Sie mir jetzt bitte den Namen und die Adresse der Entlassenen sagen?
Nein.
Zum Schluss bitten wir um Aufmerksamkeit für eine Durchsage der Kriminalpolizei. In der vergangenen Nacht wurde aus dem Vorgarten einer Villa in Berlin-Dahlem die kostbare Bronzeplastik einer Aurora, Göttin der Morgenröte, gestohlen. Es besteht die Möglichkeit, dass diese Figur, entgegen dem Brauch bei anderen Buntmetalldiebstählen, im Ganzen irgendwo im Handel angeboten wird. Vor Ankauf wird dringend gewarnt.
Ich denke, dass wir hier nicht zu viel verraten, wenn wir voraussagen, dass Kommissar Z auch diesen Fall lösen wird.
Machen wir es kurz. Sind Sie bereit zuzugeben, dass Sie an dem Diebstahl der Aurora-Plastik aus dem Dahlemer Vorgarten beteiligt sind?
Nee.
Nun gut, er hat ja noch ein wenig Zeit. Am 26. Oktober können Sie noch vor Einbruch der Morgenröte Zeuge werden, wie und ob der Diebstahl der Aurora aufgeklärt wird. Im Mitternachtskrimi um 0.05 Uhr.
Sie hörten einen Beitrag von Anna Panknin. Wir kommen nun zu den Hörspielpremieren des Monats, zu den bevorstehenden Ursendungen in diesem Oktober. Welche davon besonders empfehlenswert sind, sagt Ihnen unser Gastkritiker Rafik Will.
4 Ursendungen habe ich für den Oktober ausgewählt. Den Anfang macht eine Neuproduktion von Radio Bremen, der kleinsten Landesrundfunkanstalt in der ARD. Es handelt sich um eine Adaption des 2015 erschienenen Buchs KL, Gespräch über die Unsterblichkeit. Die Romanvorlage des Autors und Dramaturgen John von Düffel hat nun Christiane Ohaus für das Radio bearbeitet und als Regisseurin inszeniert. Anlass für das Projekt war der Tod des Modemachers Karl Lagerfeld im Februar dieses Jahres. Und Karl Lagerfeld, oder kurz KL, tritt in dem Stück auch als Hauptfigur in Erscheinung. Obwohl von Düffel KL nie begegnet ist, gelingt es ihm, eine überzeugende Version des Designers zu entwerfen. Die spezielle radiophone Komponente im Hörspiel besteht darin, dass der bereits sehr nah am echten Vorbild angelegte KL vom Schauspieler und Comedian Michael Kessler gespielt wird.
Ich bin wirklich nicht ganz bei der Sache heute. Schlecht geschlafen, unvollständig aus dem Bett gekommen. Ich bin froh, dass ich mittlerweile noch weniger Schlaf brauche als vor Jahren. Ich bin heilfroh. Schlafbedürfnis nachlässt mit der Zeit. Ne? Leider nimmt auch das Gefühl des Wachseins ab. Und Wachheit ist ja für mich Lebenselixier. Ne? Müde Menschen können nicht aufstehen. Und solche, die sich vor Müdigkeit gehen lassen, schon gar nicht. Ne? Ich lasse mich nie gehen. Haben Sie Kinder?
Mhm.
Ja, da wissen Sie ja die Wichtigkeit von Erziehungsfragen. Ne? Gerade wenn man schlecht geschlafen hat. Da zeigt sich ja, ob man eine gute Erziehung genossen hat oder nicht. Ich habe eine gute Erziehung genossen. Also kein anderes Volk der Welt würde nur auf die Idee kommen, Erziehung und Genuss in Verbindung zu bringen. Seine Erziehung genießt man nicht, ne? Keine Sekunde. Aber man kann sie genossen haben, ne? Im Nachhinein. Sie ist einem in Fleisch und Blut übergegangen, hat einem nicht geschadet, sondern im Gegenteil gut getan. Ne? Was in etwa die preußische Definition von Genuss wäre, also Genuss in der Vergangenheitsform. Sehr deutsch, natürlich. Ja. Dieses Einverständnis mit der Disziplin, kreuzdeutsch, wenn Sie so wollen. Ja. Ich sage das mit einer gewissen Ironie, aber ohne mich darüber lustig zu machen. Ja, die Steifheit und Strenge, das Hanseatische, das Preußische. Ja. Wer hat sich nicht alles darüber lustig gemacht? Generationen von Hippies und Juppies, die keine fremde Hilfe brauchten, um sich lächerlich zu machen. Das Preußische ist heute exotisch. Ja. Die deutsche Mentalität ist auch nicht mehr, was immer war. Im Ausland schon. Ne? Da werden wir noch immer für etwas gefürchtet, was wir schon lange nicht mehr sind.
Kessler gibt als KL eine Lebensweisheit nach der anderen von sich. Als Handlungsrahmen für dieses Feuerwerk dienen Kessler fiktive Interviews, die er als KL mit einem von Martin Engler gespielten, auch als Erzähler fungierenden Philosophen führt. Der nähert sich K.L. mit einer gehörigen Portion Ehrfurcht, sieht er doch in ihm eine Art Kollegen. Die treffsichere, leicht überspitzte Nachahmung von K.L. ist in gewisser Weise eine Hommage. K.L. wird hier genauso unnahbar und selbstsicher dargestellt, wie er sich zu Lebzeiten gezeigt hat. Und trotz der grundsätzlich sehr respektvollen Haltung des Stücks vermittelt sich etwas von der leichten Ironie der Behauptung, dass die Alltagsweisheiten eines Prominenten tiefgründige Einsichten in den Lauf der Welt darstellen. K.L., Gespräch über die Unsterblichkeit, läuft am 3. Oktober auf Bremen 2. Kommen wir zum nächsten Stück. Bei der RBB-Produktion Dope handelt es sich um eine Hörspielserie des Autors Tim Staffel, der auch Regie geführt hat. Das recherchebasierte Stück beschäftigt sich thematisch mit der Welt illegaler Drogen und verschreibungspflichtiger Medikamente. Im Zentrum steht die 27-jährige Barkeeperin Vanessa in Berlin-Kreuzberg, die gerade ein Grundstudium der Pharmazie abgeschlossen hat und nicht weiß, was sie mit sich und ihrer Ambitionslosigkeit anfangen soll. So entscheidet sie sich, eine breite Palette an schwer erhältlichen Substanzen direkt an den Endkonsumenten zu bringen. Tatkräftige Hilfe in Planung und Ausführung leistet ihr väterlich auftretender Chef, bei dem es sich um einen Drogendealer im Ruhestand handelt.
Also hast du Zweifel?
Nein. Ich bin einfach aufgeregt.
Kein Grund zur Sorge. Wenn man bei den richtigen Leuten einkauft, wird es ordentlich beobachtet. Ich aktiviere meine alten Verbindungen. Die machen das schon ihr Leben lang. Und wir beide müssen vom anderen nur so viel wissen, dass wir ihn mit hochgehen lassen können. Das ist die Versicherung. Aber nicht so viel, dass wir nicht auch ehrlich sagen können, ich weiß nicht, okay? Okay? Unwissen ist ein Schutz. Verstehst du?
Das klingt wie ein Gleichgewicht des Schreckens.
Vertrau mir einfach. Schaffst du das?
Ja.
Ich mache das nämlich für dich.
Und weil du dich langweilst.
Tschüss.
Die Charaktere, denen man im Lauf von Vanessas Arbeit begegnet, stammen aus allen gesellschaftlichen Schichten und basieren auf Recherchen, die Tim Staffel gemeinsam mit dem Reporter Lukas Vogelsang angestellt hat. Dope ist spannend und informativ, aber nicht unbedingt mitreißend. Das liegt unter anderem daran, dass der dramaturgische Überbau vorrangig der Vermittlung von Faktenwissen dient. Vanessa hat zwar Beziehungsprobleme und auch sonst hier und da Schwierigkeiten, wird aber nie vor wirkliche Herausforderungen gestellt und so bietet sich kaum die Möglichkeit, mit ihr mitzufiebern. Die Geschäfte laufen wie geschmiert. Außerdem enthält sich die erzählerfreie Serie einer Kommentarebene und stellt, um Authentizität bemüht, die Dinge so dar, wie sie vermeintlich wirklich sind. So wird man als Hörer zum unbeteiligten Voyeuristen. Immersiv wirkt in erster Linie der illusionistische Einsatz von Geräuschen und Klangeffekten, was auch durch einige Außenaufnahmen erreicht wird. Dope ist eine locker aufgebaute Hörspielserie, die sich an ein junges Publikum richtet und ambitioniert drogenpolitische Aufklärung betreibt. Empfehlenswert ist sie auf jeden Fall. Die 10 Folgen des rund 5-stündigen Hörspiels lassen sich vom 26. September bis 2. Oktober in der ARD-Audiothek herunterladen. Die 6 Teile der Radioversion laufen ab dem 4. Oktober im Wochenabstand auf RBB Kultur. Nun kommen wir zum neuen Stück des Filmkünstlers und Hörspielmachers Jörg Buttgereit. In dem beim WDR entstandenen Hörspiel Satan Was a Lady würdigt er das Lebenswerk der 2002 gestorbenen Filmemacherin Doris Wishman, der sogenannten Queen of Sexploitation. Sie realisierte all ihre Filme selbst, darunter den titelgebenden Streifen Satan Was a Lady. Einige der rund 30 Streifen erschienen auch auf Deutsch.
Hätten Sie gedacht, dass die weibliche Brust, seit Eva bekannt als der Ursprung allen Lebens, auch eine tödliche Waffe sein kann?
Das Hörspiel kopiert sehr gekonnt die Ästhetik eines Features. Es präsentiert sich als Kunst und liebevoll zusammengestellte Collage aus Filmtonspuren, Interviews und Filmkritiken. Auch wurde Material auf radiophone Weise neu vertont und ist täuschend echt in seiner reißerischen Inszenierung. Insgesamt ist Buttgereits Stück ein Plädoyer für liberale Kulturpolitik. Dass dieses Stück in der Lage ist, Empathie für den gemischten Charakter Wishmans hervorzurufen, verdankt sich Buttgereits Begeisterung Und nicht zuletzt, Gertie Honecks Können in ihrer Rolle als Doris Wishman. Satan Was a Lady wird am 13. Oktober auf WDR 3 Uhr gesendet und einen Tag später auf der WDR Jugendwelle 1 Live wiederholt. Und nun das letzte Stück in der Reihe der vorgestellten Oktober-Ursendungen. Es kommt vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg und stammt aus der Feder der Schauspielerin und Autorin Susanne Sachse. Ihr Hörspiel trägt den Titel Original Sin, der Gang der Frau im Sozialismus, und ist eine Beschäftigung mit der Lebensgeschichte der eigenen Großmutter Luise Brandt. Ursprünglich entstand die Geschichte als Filmskript und Filmästhetik prägt auch den Stil des Stücks. Ins Radio kam das Projekt über eine weitere Zwischenstation. Als sich Sachse von dem Filmprojekt abgewandt hatte, performte sie mit der Band Schuschu die Lebensgeschichte Luise Brandts als Konzert in mehreren Songs. Darauf wurde dann der NDR-Redakteur Michael Becker aufmerksam und dieser veranlasste Sachse zu dem Hörspielprojekt.
It's a true story. It's her story. The story of her conflicted admiration and disdain for Luise Brandt, her grandmother. The East German government built an anti-fascist protective wall around Berlin. Luise Brandt conceived and constructed a majestic private house in a small village in Thüringen, where she lived with her older husband, her younger lover, two dogs and two daughters. Über Maastricht. Her walls were twice as thick as the Berlin Wall. That wall is gone. Luise Brandt is dead. GDR, socialism failed. The house is reborn bad. It's alive, and it's not pretty. If she had known that the same house became a petty bourgeois prison, she would have exploded the walls, the house, the refrigerator with the crushed ice dispenser. I did really love her. She was some kind of a woman. Or does it matter what you say about people? She was a woman from the GDR.
Das Hörspiel greift die in Englisch gehaltenen Songs auf und erzählt in diesen, wie die wohlhabende Luise Brandt zeitgleich zum Bau der Mauer selbst ein Haus baute. In dem lebte sie mit Mann, Liebhaber und zwei Töchtern, die Bildung von Eigentum zu dieser speziellen Zeit in einem sozialistischen Land interpretiert Sachse als rebellischen Akt gegen das System. Eine Ursünde, die Original Sin des Titels. Außerdem geht es um Luise Brandt als Erfüllerin und Gegenspielerin weiblicher Rollenbilder in einer Person. Die in Filmästhetik vermittelten Szenen handeln vom Verkauf des großelterlichen Hauses durch Susanne Sachse selbst und ermöglichen als Rahmenhandlung für Sachse zugleich eine Annäherung wie eine Distanzierung von Großmutter und Vergangenheit. Dass Susanne Sachse als Autorin, Regisseurin, Performerin und Handlungsträgerin dominiert, ist sowohl Stärke als auch Schwäche des Stücks. Die monoperspektivische Anlage ermöglicht es Sachse, ihre eigene Biografie zu kontextualisieren, lässt aber auch einen gesellschaftlichen Zusammenhang außen vor. Das Hörspiel Original Sin, der Gang der Frau im Sozialismus, kommt am 16.10. im Rahmen des Themenschwerpunkts 30 Jahre Mauerfall auf NDR Kultur.
Sie hörten die Gastkritik aktueller Ursendungen, heute von Rafik Will. Die Titel der empfohlenen Stücke können Sie übrigens auch noch einmal nachschlagen, wie auch Beiträge dieser Sendung nachhören auf unserem Portal Hörspiel und Feature unter deutschlandfunk.de. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Unser nächstes Hörspielmagazin kommt am Dienstag, dem 29. Oktober, zur gewohnten Zeit um 20.10 Uhr. Für heute verabschiedet sich mit Dank fürs Zuhören Michael Langer.